Ja, es ist schön, euch auch in diesem virtuellen Raum mal wieder zu sehen. Es ist lange her, dass wir uns gesehen haben. Ich bin jetzt ein Jahr lang in Bayreuth in der LKG. Und was ihr da hinter mir seht, ist der Eingang zum Café der Stadtmission. Ja, ich habe gehört, dass euch auch so ein bisschen interessiert, bevor ich mit dem Thema loslege, glückselig die Armen im Geist, was die Stadtmission eigentlich so macht. Da sage ich mal ganz kurz zwei Worte zur Entwicklung. Also die Stadtmission, LKG Stadtmission, war irgendwann einmal eine LKG-Gemeinde in Bayreuth. Und der Prediger vor mir, der Jürgen Höppner, der hatte diese Gemeinde als Pastor in Verantwortung. Und der ging irgendwann mal her und hat gesagt, es ist sein Auftrag, diejenigen, die an den Hecken und Zäunen stehen, zum Gastmahl Jesu einzuladen, wenn die anderen nicht kommen, weil sie zu viel zu tun haben. Und der ist dann tatsächlich losgegangen und hat alle Leute auf der Straße aufgesammelt, die da irgendwo standen. Verbrecher, psychisch Kranke, Alkoholiker, alle möglichen Leute und hat sie eingeladen, das Wort Jesu zu hören. Und tatsächlich ist es so, dass dann in Rage viele Leute die Gemeinde verlassen haben, weil sie das nicht ertragen haben, dass diese Leute mit in ihrem schönen Gottesdienst waren. Wir haben es ja so gerade gesehen bei Juri Friesen, höher, weiter. Da waren ja ausschließlich junge und hübsche Menschen, junge Leute, die gut aussahen, gut situiert waren. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dazwischen wären ein paar von den Trinkern und Alkoholikern und Einsamen und psychisch Kranken und älteren Menschen, das sieht dann auch einfach mal nicht so gut aus für viele Leute. Die wollen was anderes. Trotzdem aber haben wir uns entschlossen, diesen Weg konsequent weiterzugehen. Wir haben das Gemeindehaus verkauft und alles, was dazugehört, haben alles in das Café gesteckt und wir sind ein reines Glaubenswerk. Das heißt, wir leben hundertprozentig von Spenden, ohne dass wir eine finanzkräftige Gemeinde im Hintergrund haben. Und wir verlassen uns da einfach auf die Gnade Gottes, dass es sein Werk ist und sein Weg ist. Und hier bieten wir halt in dem Café alle möglichen Hilfen an für diese Menschen oder einfach auch, das steht jetzt oben drüber, eine Heimat für die Obdachlosen. Einfach eine Heimat in Jesus Christus, eine Heimat im Glauben, die verbunden ist auch mit rein praktischen Hilfen. Ja, so viel zur Stadtmission und zu dem, was ich mache. Gottesdienste finden natürlich auch statt. Das machen wir die ganze Zeit, Bibelstunden nicht. Das können wir im Moment nicht, aber ich habe sehr, sehr, sehr viele Glaubensgespräche und es kommen sehr viele Leute zu mir. Und nur mal so, was so entsteht aus dem Sorge für die Studenten, die afrikanischen und anderen Studenten, bin ich jetzt eingeladen, mit diesen Studenten eine Reihe über geistliche Leiterschaft, wie es in der Bibel vorzufinden ist, zu machen. Und diese Menschen tragen dann quasi das wieder zurück in ihre Heimatländer. Und ich finde, das ist auch etwas, da merke ich, das will der Herr, dass das Wort wirklich tief verbreitet wird. Ja, aber kommen wir zu einem Thema, was vielleicht auch ganz gut zur Stadtmission passt, die Seligpreisung, Matthäus 5, 3. Glückselig die Armen im Geist. Glückselig sind die Armen im Geist. Ja, man kann so meinen, das passt so ein bisschen zu uns, weil ich habe eigentlich nur Arme im Geist. Das sind keine Leute, also ihr müsst euch das so vorstellen, viele von diesen Menschen sind auch Analphabeten. Die hatten noch gar nicht die Chance, die Bibel überhaupt zu lesen. Oder aber sie haben gar nicht die Möglichkeit. Sie sind tatsächlich arm an Körper, Leib und Geist. Viele von ihnen sind psychisch krank, manche drogenabhängig und trotzdem beruft sie der Herr an seinen Tisch und sagt, gerade euch will ich haben. Und das ist natürlich für uns auch eine Herausforderung, weil sind wir wirklich arm im Geist? Sind wir das? Sind wir gemeint? Aber tun wir es mal vom Anfang her so ein bisschen aufdröseln. Glückselig, so fängt das ja an. Glückselig. Was heißt das eigentlich für euch? Wann würdet ihr euch als glückselig bezeichnen? Was wäre das für euch? Ich kann euch mal eine kleine Sekunde geben, darüber nachzudenken und so eine Meinung in euch zu formen. Wann bin ich eigentlich glückselig? Viele von euch haben jetzt vielleicht gedacht, wann sie glücklich sind. Glück ist so ein Konzept, darüber wird ja unheimlich viel geschrieben. 25 Wege zum Glück und wann werde ich glücklich? Was macht mich glücklich? Das ist ja auch so ganz viel Literatur, ne? Manche sind glücklich, wenn sie ein großes Auto fahren und sagen, jetzt bin ich aber glückselig, wenn ich in dem Ding drin sitze, ne? Und viele andere Möglichkeiten, wenn die Familie um einen herum ist. Und jeder hat so eine Vorstellung vom Glück. Aber in der Bibel gibt es dazu natürlich Ausführungen. Es ist natürlich klar, dass die Bibel uns auch sagt, was mit glückselig eigentlich biblisch gemeint ist. Und in der Bibel ist, hier ist ja das Neue Testament, das hebräische Wort Aschrei genannt. Und das Wort Aschrei, das finden wir an zwei Stellen, die jetzt mal für die Erklärung des Begriffes interessant sind. Die erste Stelle finden wir in 1. Mose 30, 13. Da geht es um Jakobs Frauen und da geht es um Lea. Und Lea sagt in 1. Mose 30, 13, da sprach Lea, zu meinem Glück, denn glücklich preisen mich die Töchter, und sie gab ihm den Namen Assa. Das ist sozusagen das Kind, das sie geboren hat, und sie sagt, sie ist glücklich zu preisen, Aschrei. Und dann finden wir dieses Wort noch einmal im Psalm 1,1. Glücklich oder glückselig, der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt. Also kann man sagen, dass die Bibel mit Glückseligkeit zwei Dinge verbindet. Zwei Dinge verbindet. Glückselig ist es, fruchtbar zu sein. Fruchtbar, dass der Geist in einem auch Frucht bringt um einen herum. Und den richtigen Weg zu gehen. Das bedeutet biblisch Glückseligkeit, Fruchtbarkeit, den richtigen Weg gehen. Jesus wird später einmal an einem Feigenbaum vorbeigehen und sagen, also wenn du jetzt nicht bald Frucht bringst, dann wird das nichts mehr. Dann wirst du nie wieder Frucht bringen. Und Jesus redet viel auch über das Fruchtbringen. Und das ist glückselig, wenn man Frucht bringt. Und das andere ist, Jesus bezeichnet sich später, dass er der Weg ist. Das heißt, glückselig ist wirklich, wer den richtigen Weg betritt. Und diese Seligpreisung, das heißt die Voraussetzung, Jesus sagt also, wann werdet ihr fruchtbar sein? Wann werdet ihr den richtigen Weg gehen und nicht den falschen? Wenn ihr geistlich arm seid. So, die Seligpreisungen stehen am Anfang der Lehre Jesu. Warum? Warum eigentlich am Anfang? Warum stehen die Seligpreisungen nicht später, nachdem er schon viel erzählt hat? Nein, sie stehen ganz am Anfang und ganz am Anfang dieser eine prominente Satz, selig sind die geistig Armen. Dazu muss man verstehen, was zur Zeit Jesu üblich war. Und es war damals üblich, den Jüngern, denjenigen, die einem nachfolgen wollen bei den Rabbinern, zu erklären, was auf sie zukommt. Ich erkläre euch jetzt erstmal, was auf euch zukommt. Was passiert, wenn ihr mir nachfolgt? Da gab es berühmte Rabbiner und andere Lehrer, das war üblich, die haben erklärt, wenn jetzt zum Beispiel gab es einen, der hat das Fleischessen abgelehnt und deshalb hat er immer am Anfang von allem, was er getan und gemacht hat, gesagt, das Fleisch, dem Fleisch müsst ihr entsagen, ihr dürft kein Fleisch mehr essen. Und Jesus fängt hier an und erklärt im Grunde genommen in den Seligpreisungen, jetzt hört mal zu, das kommt auf euch zu. Und am Anfang steht, ich übersetze es euch jetzt mal, diese Aussage nochmal, fruchtbringend und dem rechten Weg folgen sind diejenigen, die geistig arm sind. Nun ja, und jetzt kommen wir zum zweiten Teil, die Armen im Geist. Was könnte Jesus damit gemeint haben? Und ich weiß nicht, wie es euch geht, also ich habe schon viel Spott mit diesem, gerade mit dieser Aussage bekommen von vielen Leuten, wenn es an bestimmten Zahlen nicht mehr weitergeht, dann sagt er, naja, wir wissen ja schon, du bist selig, weil du arm im Geist bist. Und sie wollten damit ausdrücken, dass ich dumm bin, dass ich einfach noch nicht verstanden habe, wie es wirklich richtig ist. Also, dass die Wissenschaft ja schon längst bewiesen hat, dass es Gott nicht gibt. Und dann wurde man immer damit konfrontiert. Ich weiß nicht, ob euch sowas auch schon mal gesagt wurde, dass man quasi diesen Spruch als Spott gegen euch verwendet, um euch zu erklären, dass ihr dumm seid. Aber konnte Jesus das gemeint haben? Konnte er gemeint haben, zum Beispiel, wie es manche verstehen, dass man nicht studieren darf, damit man seine Glückseligkeit nicht verliert? Könnte das sein? Oder dass man ein schlichtes Gemüt haben muss, ja, wie die Kinder, man sollte möglichst gar nicht gebildet sein. Ist das wirklich das, was er meinte, nachdem er uns ja eigentlich auch Intelligenz gegeben hat? Meinte er wirklich, dass fruchtbringend und dem rechten Weg quasi die Dummen und Ungebildeten sind? Konnte er das meinen? Nun, ich glaube nicht, denn er verwendet hier einen Begriff, geistig arm im Hebräischen bedeutet Anje Ruach. Anje Ruach, Ruach, das kennt ihr, der Geist Gottes, ne? Anje Ruach, das ist ein bekannter Begriff bei den Essenern. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wer die Essener waren. Viele werden es wissen. Das ist die dritte Gruppe zur Zeit Jesu. Es gab die Pharisäer, die Sadduzäer und die Essener. Die Essener waren die Stillen, von denen man fast nichts hörte. Und von denen ist gesagt, dass diese geistige Armut, der Anje Ruach, das sind Menschen, die demütig auf das Kommen des Messias, des Erlösers warten. Das sind die geistig Armen. Es sind Menschen, die die Nähe Gottes suchen und darunter leiden, dass sie ihm noch fern sind. Vielleicht wird der Begriff noch etwas klarer, wenn wir uns vorstellen, was das Gegenteil ist. Was sind eigentlich geistlich reiche Menschen? Das sind Menschen, die etwas vorweisen können im Glauben. Die können was vorweisen, die können was zeigen, die haben ein Reichtum. Sie haben die Bibel gelesen. Sie beten. Sie glauben, dass wenn sie noch mehr Bibel lesen, noch demütiger sind, noch öfter beten, dass sie irgendwie auf die Art, dass sie noch mehr geistige Reichtümer ansammeln, näher zu Gott kommen. Das ist an sich nicht falsch, Bibel zu lesen. Es ist auch nicht falsch, demütig zu sein. Das ist alles nicht falsch. Falsch ist die Haltung, die dahinter steht. In Matthäus 9, 12 bis 13 steht, nicht die Starken brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Denn ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Das heißt, die Quelle der geistigen Armut ist die Gottesbeziehung. Das heißt, wenn ich nichts vorzuweisen habe, dann bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auf den Erlöser zu warten, als auf denjenigen, der mich bei der Hand nimmt und mich einfach zu Gott hinführt. Wenn ich einen geistlichen Reichtum habe, ja, dann führe ich mich ja selber hin. Dann brauche ich ja gar keinen Erlöser. Ich schaffe das ja mit Bibellesen. Ich schaffe das ja mit allem Möglichen, mit meiner Demut, mit meinen Opfern. Die Pharisäer sind ja genau diesen Weg gegangen und wir kennen die Auseinandersetzung, die Jesus mit ihnen hatte. Das heißt, die Quelle des geistlichen Reichtums ist fromme Selbstzufriedenheit. Ich habe eigentlich alles getan. Gott kann mit mir zufrieden sein. Aber die Quelle, die man braucht, um hinzukommen, die Gottesbeziehung fehlt. Und viele Menschen erleben das auch. Sie lesen Bibel, sie sind demütig, sie machen alles Mögliche und trotzdem haben sie das Gefühl, dass Jesus ihnen nicht nahe ist. Warum? Ein geistlich reicher Mensch hat zu viel Ego. Ich will euch das mal an einem Beispiel erklären, wo es vielleicht noch ein bisschen klarer wird. Ich hatte auch mal so eine Zeit, wo ich ein geistlicher Krieger sein wollte, ein Geisteskrieger. Und da macht man sich so Pläne und sagt, jeden Tag eine Stunde Bibel lesen, eine Stunde beten, Hilfe für die Armen. Und nicht mehr das machen, nicht mehr jenes tun, wir fluchen nicht mehr. Und ich habe wirklich versucht, das durchzuhalten. Man macht dann auch so eine Gruppe und sagt, man bestärkt sich gegenseitig von so einer Bibelschulgeschichte heraus. Ich weiß nicht, irgendwann wurde es dann weniger mit der Bibellese, irgendwann wurden die Gebete auch immer kürzer und irgendwann verlor sich das Ganze so ein bisschen und ich hatte nicht das Gefühl, dass ich Jesus auch nur einen Schritt näher gekommen bin. Durch meine Exerzitien, durch diese Gotteskennverhaltung. Woran liegt das? Weil es so nämlich nicht funktioniert. Ich wollte mich selbst erlösen. Ich gebe euch mal ein Beispiel direkt aus der Stadt Mission. Stellt euch mal vor, ihr müsstet an einer Supermarktkasse mit einem Bezugsschein vom Sozialamt bezahlen. Ich weiß nicht, ob das schon mal jemand von euch gemacht hat. Mit einem Bezugsschein bezahlen. Ihr habt kein Geld, ihr habt dieses Geld nicht verdient, ihr habt es einfach geschenkt bekommen und müsst jetzt mit diesem Bezugsschein an der Kasse zahlen. Ihr werdet das wenig sehen, weil die Leute, die das machen müssen, schämen sich zutiefst. Die gehen zu Zeiten einkaufen, wo sie sich sicher sein können, dass ein anderer sie nicht sieht. Und dann gibt es noch was mit diesem Bezugsschein. Dieser Bezugsschein, der muss genau aufgebraucht werden auf den Betrag, in den er ausgestellt ist. Und wenn das nicht genau hinhaut, weil man nicht so gut rechnen kann, dann kriegt man kein Geld raus, dann muss man nochmal zurück, muss sich die Waren holen. Die meisten machen es so, die sagen dann den Supermarkt an der Kasse, behalten Sie den Rest, behalten Sie nun, damit Sie schnell wieder rauskommen mit Ihrem Bezugsschein. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe in der Kasse und habe meinen Bezugsschein mit meinem Sozialamtsbezugsschein und hinter mir stehen die ganzen Leute und halten ihre Euros hoch und sagen, ich habe was vorzuweisen. Ich komme durch diese Kasse durch, ich kann bezahlen. Und schau nur, dieser Arme da, der kann nicht bezahlen. Der hat überhaupt nichts vorzuweisen. Eieiei, wie gut, dass ich was vorzuweisen habe. Und natürlich muss ich mich nicht schämen, denn ich habe ja was getan. Der hingegen nicht. Merkt ihr was? Merkt ihr, wie das ist mit der geistlichen Armut? Wie ist das mit euch? Wo steht ihr eigentlich an der Kasse? Habt ihr den Bezugsschein vom Sozialamt oder habt ihr euer Geld einstecken, mit dem ihr durch die himmlische Pforte eintreten wollt? Sagt, ich habe ja was. Da ist was. Ich habe mein gerechtes Leben. Ich habe alles Mögliche getan. Ich habe was da. Und vor euch steht einer, der hat nichts da. Der hat nur eine einzige Sache, den Bezugsschein. Das heißt, wir alle wollen gerne etwas vorweisen, das wir aus eigener Kraft erreicht haben. Wir würden gerne unsere Verdienste für das Reich Gottes hochhalten. Aber für was, wenn das so ist, brauchen wir eigentlich einen Erlöser? Wir erlösen uns doch selbst. Wozu brauchen wir dann also Jesus? Nur, wenn wir verstehen, wirklich verstehen, dass wir nichts vorzuweisen haben, egal was wir auch immer getan haben, egal wie viel Bibel wir gelesen haben, wenn wir an der himmlischen Pforte stehen, haben wir nichts vorzuweisen. Und dann ist es schon einfach gut, wenn wir einen Schulderlass haben, einen Bezugsschein von Jesus Christus, der uns durch diese Pforte gehen lässt. Und dann ist es auch klar, wozu wir die Beziehung zu Jesus Christus brauchen. Denn er ist derjenige, der uns dann an die Hand nimmt. Und nur mit ihm zusammen bringen wir Frucht. Und nur mit ihm zusammen können wir den richtigen Weg gehen. Nicht durch Dinge, die wir uns selbst überlegen. Und darum geht es. Was uns bei unserer Gottesbeziehung im Weg ist, ist unser geistlicher Reichtum, unser Stolz. Ein stolzes Herz wird von einem Geist gesteuert, das mit Gott nicht zusammenleben kann. Und ich kann euch das sagen, in der Stadtmission, diese geistlich armen Menschen, wenn sie auch wenig begreifen, sie wissen alle, wie nötig sie die Liebe Jesu Christi haben. Und sie haben tatsächlich eine Beziehung zu ihm. Eine, die uns vielleicht unbegreiflich erscheint, aber sie setzen viel Vertrauen auf ihn. Auch wenn sie überhaupt nicht verstehen, was in der Bibel steht. Auch wenn sie überhaupt keine Glaubensgrundsätze haben. Die können gerade mal das Vaterunser, wenn wir Glück haben. Aber sie verstehen, dass sie Jesus Christus brauchen. Das heißt, sie verstehen, dass sie ihre Schulden nicht bezahlen können. Aber ein stolzes Herz braucht Jesus nicht, sondern versucht, die Schuld selbst zu bezahlen. Mehr Bibel-TV, mehr Gebete, mehr Bibellese. Aber um Jesus nachzufolgen, müssen wir begreifen, wie geistlich arm wir sind. Und wenn wir meinen, dass wir geistlich reich sind, dann glauben wir, wir müssten nichts mehr lernen. Aber wir müssen eins lernen, um in eine wirkliche Beziehung zu Jesus zu kommen. Wir müssen unseren Mangel empfinden, unsere Sünde. Wir müssen begreifen, dass nichts von dem, was wir tun, uns wirklich zu Jesus bringt. Wir müssen einfach auf den Knien sein und sagen, Jesus, ich habe nichts. Ich habe nichts vorzuweisen. Und erst dann kann er zu uns kommen. Und deshalb steht die erste Seligpreisung am Anfang der Seligpreisung. Er sagt, wenn ihr mir nachfolgen wollt, wenn ihr mit mir was machen wollt, dann ist die erste Voraussetzung, begreift, dass ihr nichts habt. Begreift, dass egal, was ihr auch immer getan habt, die Pharisäer zum Beispiel, dass das vor Gott nichts zählt. Dass alles, was ihr braucht, die Beziehung zu mir ist. Und damit möchte ich auch noch mal abschließen und euch das mit auf den Weg geben. Sprüche 16,5. Ein Greuel für den Herrn ist jeder Hochmütige. Die Hand drauf, er bleibt nicht ungestraft. Und so möchte ich einfach darum bitten, dass wir alle zusammen, gemeinsam mit diesen bedürftigen Menschen in der Stadtmission, unsere eigene geistige Armut begreifen. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich lerne von diesen Menschen mehr als in manchen theologischen Seminaren. Und das wünsche ich euch, dass ihr auch rausgehen könnt an die Zäune und an die Hecken und euch einfach mal mit diesen Menschen unterhaltet. Und zwar nicht von der Basis der Hochmut aus. Ich muss denen jetzt was bringen, die müssen endlich Jesus haben. Sondern ihnen zuhört und sagt, wie könnte Jesus eigentlich aus diesen Menschen zu mir sprechen? In meiner eigenen geistigen Armut.